Das Schöne am Wort Gottes ist nicht nur, dass es uns sagt, wie wir eines Tages in der Ewigkeit beim Herrn sein können, Errettung haben können, sondern es ist wirklich wie eine Gebrauchsanleitung. Gott, der Schöpfer, der uns geschaffen hat, sagt uns, seine Schöpfung, wie er das eigentlich gedacht hat, wie das Leben in seiner Kraft am besten funktioniert. Wie funktioniert Familie? Interessanterweise, wir merken in der Geschichte der Welt, dass gerade dort in der Familie gibt es oft große Spannungen. Es ist nicht ohne, dass das Alte Testament in Malachi Kapitel 3, Vers 23 und 24 mit einer sehr interessanten Prophezeiung beendet und abschließt. Und zwar, da wird Elia vorhergesagt, dass der Elia, der Prophet Elia, kommen wird. Und was wird dieser Prophet Elia tun, wenn er kommt? Er wird das Herz der Väter den Kindern zuwenden. Er wird das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Warum sagt er das? Natürlich, weil in der Familie kommen oft Spannungen hervor und sogar Trennungen. Und es gibt sogar Situationen, wo Kinder und Väter, Kinder und Mütter jahrelang miteinander nicht einmal sprechen. Wo da so ein Spalt dazwischen gekommen ist, dass keine normale Liebe und keine normale Zuneigung da vorhanden ist. Wo aber Gott in eine Familie eingreift. Hier in diesem Fall in Malachi dreht sich's um den Prophet Elia, der kommen soll. Der wird als erstes die Familienbeziehungen, die Beziehungen in der Familie ansprechen, damit da wieder gesunde Beziehungen sind und daraus auch wirklich geistliche Arbeit geleistet werden können. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Johannes der Täufer im Geist der Elia gekommen ist. Das hat der Herr Engel selbst gesagt in Lukas 1,17. Er wird von ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias und die Herzen der Väter umzuwenden und die Kinder und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Aber Johannes, als er gefragt wurde, bist du Elia der Prophet, sagte nein, bin ich nicht. Und da stellst du dich die Frage, okay, der Engel sagte, er kommt aber im Geist der Elias, in dieser Geist und Kraft von Elias. Jesus selbst sagte dann, nachdem Johannes der Täufer schon eigentlich gestorben ist, nach der Verklärung am Berg, wo Elia erschienen ist mit Mose und mit Jesus gesprochen hat und Petrus eben nicht gerade gut gesprochen hat. Und der Vater vom Himmel sagte, schau, hör auf Jesus, nicht auf den anderen. Da haben sie die Frage gestellt, was ist das mit Elia? Und Jesus sagt, Elia kommt freilich zuvor und wird alles wiederherstellen. Matthäus 17, Vers 11. So Jesus hat auch erwähnt, dass Johannes der Täufer eine gewisse Funktion hat, wie diese Prophezeiung in Malachi, aber nicht die endgültige Erfüllung ist davon. Und wie so oft in Prophetie, haben wir eine Erfüllung, das zwei Teile hat. Das ein erstes Teil und ein zweites Teil hat. Wir wissen heute nicht genau in allen Details, wie das in Erfüllung gehen wird, aber wir wissen, bevor das Endgericht kommt, wo Gott diese Welt richtet, wird ein Prophet, Elia, entweder wie Elia oder selbst Elia, der echte Elia, zurückkommen, das weiß der Herr. Er wird aber diese wichtige Aufgabe erfüllen. Traurig ist, dass in Römer 1, wo eine lange Liste dasteht, von wie Gottlosigkeit und eben Rebellion gegen Gott ausschaut. Da wird aufgelistet Dinge wie eben Verleumder, Gottesverächter, Prahler, erfinderisch im Bösen. So, das sind Beschreibungen von gottloser Bevölkerung, gottlose Menschen. Die sind erfinderisch im Bösen. Aber gleich in dieser Liste steht auch freche, übermütige, den Eltern ungehorsam. Ich glaube, das beschreibt unsere Gesellschaft heute. Wenn man das in einem Großen und Ganzen betrachtet, nicht alle Kinder, nicht alle Familien. Aber wenn man das grundsätzlich betrachtet, Freche. Und du sagst, wie kannst du sowas sagen? Naja, ich darf und durfte jetzt einige Jahre lang im Elternverein tätig sein, in einer Volksschule. Und ich durfte durch diese Erfahrung auch mit einigen Lehrerinnen Kontakt haben über die Jahre hindurch. Und wisst ihr, was immer wieder da vorkommt, warum die Lehrerinnen in der Klasse 1. bis 4. Klasse sich schwer tun? Sie sagen immer wieder, die Kinder hören nicht. Die Kinder sind frech. Die Kinder sind nicht erzogen. Und wie sollen wir als Lehrerinnen die Kinder erziehen, wenn zu Hause keine Erziehung stattfindet? Wie gesagt, nicht alle Familien. Wir kennen auch manche Familien, die nicht gläubig sind, die wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit in der Erziehung leisten. Dafür sind wir natürlich auch dankbar. Und wir hoffen und wünschen uns, dass sie zum Glauben kommen. Aber Kindererziehung ist etwas, das auch in ungläubigen Familien stattfinden kann und in der Vergangenheit auch viel mehr stattgefunden hat. Gottes Plan für seine Kinder, für Christen heute ist, dass die Familie ein Oase sein darf. Dass die Familie ein Ort sein darf, wo Kinder sich wohlfühlen. Vielleicht haben sie einen schlechten Tag in der Schule gehabt. Vielleicht war der Lehrer oder die Lehrerin gerade schlecht gelaunt und hat es dann an den Kindern weitergegeben. Aber das Kind weiß, wenn ich nach Hause komme, da sind offene Arme für mich. Vielleicht ist da sogar ein Coca-Cola im Kühlschrank. Oder nein, das ist schlecht. Ein Himbeersaft. Nein, das schon gar nicht. Also da gibt es irgendwas Gutes im Kühlschrank für mich. Meine Familie wird alles dafür tun. Und ich habe Geborgenheit. Ich habe Geborgenheit. Das ist, was sein darf. Aber auch, wenn wir nicht wissen, wie das ist, tun wir uns schwer, das zu erreichen. Als ich die letzten 20 Jahre in Österreich tätig sein durfte, und nicht nur in Österreich, auch in den Zeiten davor, ein Thema, das immer wieder vorkommt, ist, dass Geschwister in der Gemeinde erzählen von den wirklich schwierigen Verhältnissen, dass sie mit ihren Eltern oder einen Teil der Eltern haben. Wo erzählt wird, wie schlimm die Mutter war. Wie schlimm der Vater war. Und manchmal sogar sind das Menschen, die genauso alt sind wie ich oder noch älter. Und mit eben 49, 50 Jahre alt immer noch nicht diese Trauma der Kindheit überwunden haben. Nicht gelernt haben, wie gehe ich damit um. Als sie dann aus dem Wort lernen, wie Vergebung ausschaut und wie eben das ausschaut, jemanden zu lieben, obwohl die eben Probleme hatten oder Sünde begangen haben, obwohl sie nicht perfekt waren, dann sind sie frei und können auch die positiven Eigenschaften, die es in jeder Situation auch gibt, sehen. So, liebe Geschwister, unser Ziel heute ist, einen Überblick zu schaffen. Wir könnten natürlich eine gesamte Predigtreihe zum Thema Familie zur Ehre Gottes halten, aber wir wollen einen Überblick betrachten heute aus Epheser Kapitel 6. Und für die heute da sind und sagen, das ist ja ganz lieb, es freut mich, aber ich habe keinen Vater, ich habe auch keine Mutter, oder vielleicht sind es alleinerziehende Mütter, vielleicht sind es geistlich alleinerziehende Mütter. Psalms 68, Vers 6 ist eine Ermutigung für uns, ist eine große Hilfe für uns, weil Gott lässt uns in keiner Weise alleine. Psalm 68, Vers 6 sagt, ein Vater der Weisen, man könnte auch hier sagen, ein Vater der Vaterlosen, ein Vater der Weisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Wie wir vorher gesagt haben, wo finden wir unsere Ruhe? Nicht in unserer perfekten Ehebeziehung, nicht in den perfekten Zuständen. Es gibt Menschen, die alleinerziehend sind aus vielen Gründen. Manchmal ist jemand gestorben, manchmal gibt es eine Scheidung, Manchmal gab es niemals einen Vater. Echten. Biologisch schon, aber nicht wirklich Herzensvater. Und du siehst trotzdem, Gott in dieser Situation ist da. Und Gott bietet dir die Kraft. Bist du eine Mutter hier und du bist alleinerziehend in irgendeiner Form der Alleinerziehung? Wenn du Jesus kennst, bist du keine Alleinerzieherin. Du bist eigentlich eine Mutter und Jesus ist mit dir in dieser Aufgabe dabei. Und er stärkt und hilft dir. So, wir schauen heute eine wichtige Stelle an. Wir wollen eigentlich zuerst mal die Frage stellen, wozu brauchen wir das? Naja, in der Familie stoßen Eltern, die Sünder sind, auf Kinder, die auch Sünder sind. Und was, das kann zu einer brenzligen Situation führen. Okay, das schlicht und einfach, so ist es. So, es gibt keine sündlose Eltern und es gibt keine sündlose Kinder. Also wir sind alle gefallene Kreaturen. Ja, wenn du Jesus kennst, ja, du bist neugeboren, du hast den Herrn Geist in deinem Herzen, du hast ein neues Leben, aber deine alte Natur ist noch da. Und das ist, was Heiligung tut. Das ist, was der Herr tut. Er verändert dein Denken, damit du lernst, so zu leben, wie der Geist Gottes dich führt, in der Liebe. Und nicht in der Selbstliebe, in der selbstlose Liebe. Aber wo Sünder aufeinander stoßen, da gibt es immer wieder, naja, Krach. Das ist auch, was eine Ehe ist. Zwei Sünder, die an engem Raum zusammenleben. Und das ist, was eine Ehe eigentlich ist. Und daraus entsteht natürlich eine Herausforderung, aber auch ein großer Segen, weil da können zwei Sünder einander helfen, zur Ehre Gottes zu leben. Deswegen soll und darf Jesus im Mittelpunkt stehen. So, unser Fazit heute, christliche Familien leben in der Gnade, ehren einander und ehren Gott. Das ist, was Gott möchte. Du schaffst auch keine christliche Familie in eigener Kraft. Es ist nur Gnade. Es ist seine Kraft. Und das Ziel ist, einander zu ehren und Gott zu ehren. Und man könnte genauso sagen, einander zu lieben, Gott zu lieben. Das ist unser Ziel. Das ist, was der Herr auch ermöglicht. Und heute gibt es in dieser Familie, wenn wir das reduzieren aus dieser Stelle, auf zwei große Verantwortungen. Zuerst einmal die Verantwortung der Kinder. Wir alle sind Kinder. Vielleicht sind wir nicht mehr Kinder zu Hause mit unseren Eltern, aber wir sind alle Kinder von irgendjemandem. Und vielleicht bist du noch ein Kind und du lebst noch zu Hause. So, was ist die Verantwortung der Kinder und dann die Verantwortung der Eltern? Natürlich nicht alle, die hier sind, sind Eltern. Das ist auch nicht etwas, das die Bibel oder das Gott unbedingt vorschreibt. Jesus war auch kein Vater. Aber wenn du dieses Vorrecht hast oder haben wirst eines Tages, da kommen nicht nur Vorteile und Segen, da kommen auch Verantwortungen damit. Da gibt es auch Dinge, die du vor Gott tun sollst und worauf du achten darfst. So, wir wollen das heute lesen als erstes. Also Epheser Kapitel 6 und die Verse 1 bis 4. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Okay, so das ist die Verantwortung der Kinder. Und jetzt die Eltern. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das ist die Verantwortung der Eltern. So lasst uns beginnen heute mit der Verantwortung der Kinder. Kinder sollen ihre Verantwortung in der Familie vor Gott ernst nehmen. So. Bist du zu Hause mit deiner Familie noch, bist noch ein Kind, du hast vor Gott eine Verantwortung. Denk nicht bloß an deine Eltern. Denk schon an deine Eltern, aber nicht bloß nur an deine Eltern. Tu es nicht nur deinen Eltern zuliebe. Verstehe, Gott sieht dich, Gott hat einen Willen für dich. Du hast vor Gott eine tolle Verantwortung, etwas Gutes. Er will durch diese Verantwortung dir Segen geben. Das ist was Schönes. Okay? Heute sehen wir aus dieser Stelle mehrere Punkte. Wir dürfen nicht vergessen auch, und liebe Kinder und liebe Ehepaare, Kapitel 6 findet nicht einfach alleine statt, oder anders soll ich das sagen. Es ist nicht ein eigenes Brief. 4 Verse und nichts vorher und nichts nachher. Die Verse 1 bis 4 von Kapitel 6 befinden sich in einem Zusammenhang. Und es ist spannend, dass wir, was die Ehe betrifft, in Epheser 5 von Vers 22 bis Vers 33 eine klare und starke Erklärung haben, wie die Ehen in einer christlichen Familie funktionieren dürfen. Wo Mann und Frau beide gläubig sind und mit dem Herrn Jesus, also mit dem Herrn die Kindererziehung, meine ich, angehen. So, liebe Kinder, ihr sollt eure Verantwortung wahrnehmen. Gottes Plan aber ist, dass diese Verantwortung stattfindet in einer Ehe, in einer Familie, wo Mann und Frau auch so miteinander umgehen, wie es in Kapitel 5 steht. Und liebe Eltern, ich glaube, auch wenn wir diese Verantwortung wahrnehmen, unsere Ehen so zu pflegen, wie der Herr das will, tun unsere Kinder sich viel, viel leichter, uns auch zu folgen und ihre Verantwortung wahrzunehmen. So, was ist die Verantwortung? Welche Verantwortung haben die Kinder? Als erstes, die Verantwortung der Kinder ist, die Autorität der Eltern zu respektieren. Das klingt vielleicht zu einfach. Manche würden sagen sogar, das ist ja altmodisch, Autorität und so weiter. Hey, das ist das Leben. Das ist, wie es funktioniert. Denk darüber nach. Wer hier hat keine Autorität in seinem Leben? Wenn du nach Hause fährst heute auf die Straßen in Wien, gibt's da eine Autorität? Gibt's da irgendwelche Grenzen? Gibt's da irgendwelche Vorschriften? Darfst du mit 200 km/h Erzherzog-Karl-Straße entlang rasen? Nur weil du willst. Du sagst, na, fähig ist mein Auto nicht. Aber vielleicht ist dein Auto fähig dazu. Vielleicht kannst du das. Aber wenn irgendein Polizist dich sieht mit 200 km/h, also solche Geschwindigkeit auf der Erzherzog-Karl-Straße, was wird er tun? Der Polizist wird nicht in seinem Auto sitzen und sagen, na schau, schon wieder jemanden, der glaubt, es gibt keine Autorität. Das ist so cool. Das ist wirklich sehr gut. So endlich eine Befreiung von dieser Dinge, die uns einhemmen und verhindern, dass wir einfach uns frei entfalten können. Der fährt sogar 200 km/h. Cool. Glaubst du, der wird das sagen? Warum nicht? Naja, weil viele Gründe. Erstens, es ist extrem gefährlich. Und es ist, würde eigentlich die Ordnung, stell dir vor, alle Leute fahren 200 km/h überall in Wien. Da haben wir ein richtiges Problem. Gott hat uns Autorität gegeben, weil wir das brauchen, um eine Ordnung in unsere Gesellschaft zu bringen. Es gibt auch eine Ordnung, die Gott gegeben hat für die Familie. Und wir Kinder dürfen diese Ordnung erkennen, wahrnehmen und respektieren. Das ist Gottes Plan. Und liebe Eltern, noch einmal, wir sollen aufpassen, das kommt danach, dass wir eine Art Papa, Mama sind, dass unsere Kinder leicht respektieren können. Das ist, was Gott möchte. Schwierig wird es, wenn die Eltern das nicht sind. So, erstens respektieren. Gott hat das so geschaffen. Gott hat die Eltern gegeben. Aber dann auch die Leitung der Eltern zuhören und folgen. Also wir sehen hier das Wort Gehorsam. Auch ein Wort, das nicht mehr modisch ist. Aber das Wort in seiner Urform bedeutet einfach zuhören und folgen. Zuhören. Eltern, die ihre Kinder erziehen, reden mit ihren Kindern und erklären, mach das bitte nicht oder mach das da schon. Und meistens gibt es da auch einen guten Grund. Nehmen wir jetzt, was das ganz alltäglich ist. Lieber Junior, bitte sei fleißig in deinen Hausaufgaben. Sei nicht einfach jemanden, der nur das Minimalste tut, sondern leg dich rein, gib dein Ganzes, gib dein Bestes, weil, warum? Jetzt ist die Zeit, das zu tun. Du bist jung, du hast wenig andere Verantwortungen und jetzt kannst du deine Bildung voranbringen. Alles so, Videospiele, okay, ja, ein bisschen, ist nicht schlecht, aber leb nicht dafür. Leute schauen mich jetzt an, als ob das was Neues ist. Weißt du, das ist, was ich auch erlebe, okay, das ist normal. Das ist normal. Warum reden wir Eltern mit unseren Kindern so? Warum setzen wir Grenzen? Naja, weil wir unseren Kindern helfen wollen. Und ein Kind, das weise ist und klug ist, wird auch bereit sein, zuzuhören. Man kann nicht folgen, wenn man gar nichts zugehört hat. Mama und Papa klären und sprechen und das Kind sagt, ja, und okay. Bist du fertig? Gut, was kann ich jetzt machen? So, zuhören ist wichtig. Das ist, was der Herr von uns verlangt. Und Eltern, dass wir auch natürlich vernünftig reden. Das ist auch ein Bestandteil des Respektierens, oder? Du respektierst niemanden, wenn du diese Person gar nicht mal zuhörst. Das passiert oft in Ehen. Das ist wirklich schlecht, dass der Ehemann oder die Ehefrau, dass sie einander gar nicht mal zuhören. Die glauben, sie wissen schon alles. Und so, sie hören nicht mal zu. Der Ehemann oder die Ehefrau versucht zu erklären, wie sie sich fühlt oder was sie denkt oder warum es da irgendwelche Probleme mit einer Situation hat und der andere denkt, naja, was weiß der oder was weiß die? Und hört gar nicht zu, versucht nicht einmal zu verstehen. Das ist nicht, wie der Herr das möchte. Unterordnung, folgen, eine gute Beziehung, zuhören ist das, worauf das aufbaut. Und wenn du richtig zuhörst, dann wirst du auch folgen. Und das ist, was Gehorsam ist. Und diese Gehorsam, dieses Zuhören und Folgen ist eigentlich etwas, das zwei Gründe hat. Wir sehen hier, warum tragen Kinder diese Verantwortung? Warum ist das so? Erstens, das ist richtig. Das steht da in Vers 6. Denn das ist Recht. Wir finden hier, dass der Apostel Paulus uns auf zwei Dinge aufmerksam macht. Als erstes, das ist ja nur natürlich. Selbst in der Natur, in der Tierwelt, gibt es nicht in allen Tieren, aber in vielen Tieren dieses Beispiel, dass es eine Mutter gibt und sie lehrt das Kind, wie das Kind, das Babytier, dann eigentlich die Dinge tun kann, dass es tun soll. Es wird in einer gewissen Art und Weise erzogen. Und es ist nicht das Babytierchen, das die Mama oder Papa sagt, nein, nein, so machen wir es nicht. Das geht nicht. Die wissen nicht, worum es geht. Nur die Erwachsenen, Erfahrenen wissen, und bringen das dann den Kindern bei. Das ist ein Naturgesetz. Natürlich sind wir nicht Tiere. Das will ich damit nicht sagen. Ich will nur sagen, dass das einfach eine ganz natürliche, richtige Sache ist, dass die Eltern die Kinder eigentlich helfen und erziehen und weiterbringen. Das dürfen wir einfach ruhig erkennen und akzeptieren. Aber es ist mehr als bloß ein Naturgesetz. Es ist ein Gebot Gottes. Es ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Und vielleicht stellst du dir die Frage, erste Gebot? Naja, nicht das erste Gebot in den 10 Geboten. Aber es ist das erste Gebot mit einer Verheißung direkt da verbunden. Und interessanterweise ist auch das erste Gebot, das auf der Ebene der Menschen ist. Die ersten 4 Gebote sind Richtung Gott. Keine anderen Götzen, keine Standbilder und so weiter. Und dann hier, wie gehen wir miteinander um? Und das erste ist dann eben, dass die Kinder eben ihre Eltern folgen sollen, gehorchen sollen, ehren sollen. Weil das eben Gottes Plan ist. 2. Mose 20, Vers 12 sagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. So hier hast du ein Gebot und eine Verheißung. Wir merken, wenn du jetzt die Geschichte von Israel betrachtest, was war die große Herausforderung, das immer wieder vorgekommen ist? Die große Herausforderung war, dass eine Generation den Glauben nicht an der nächste Generation weitergegeben hat. Dass die nächste Generation der Glaube der Eltern nicht angenommen hat. Wir wissen, wenn du das Buch Richter liest, dann merkst du immer wieder, wow, was haben sie sich damals gedacht? Das gesamte Buch, sozusagen könnte man sagen, unter dieser Überschrift betrachten, alle haben getan, was recht in ihren eigenen Augen war. Sie folgten ihren eigenen Gedanken. Sie folgten nicht das Wort. Das, was sie selbst meinten, wäre gut gewesen. Du siehst das auch später in den Königen, wo ein Vater, König sozusagen, wirklich gottesfürchtig war, aber sein Sohn dieser Glaube nicht übernommen hat. Und dann wurde er als König sehr gottlos. Eine unserer wichtigsten Aufgaben als Christen ist, unsere Kinder nicht nur von Jesus zu erzählen, sondern auch unsere Kinder so zu erziehen, dass sie verstehen, warum wir diesen tiefen Glauben an Jesus haben. Wozu das wichtig ist, dass sie selbst dann auch sich damit auseinandersetzen. Wie ich meine Kinder ständig und immer wieder sage, glaub nicht nur, weil Papa das sagt. Wer bin ich? Glaub das, weil es im Wort steht und weil ihr Jesus Christus persönlich kennengelernt habt. Extrem wichtig. Damit ist auch ein Segen verbunden. Und vielleicht stellst du die Frage als Kind, was für ein Segen? Mama und Papa lassen nicht zu, dass ich alles mache, wie ich das machen möchte. Okay, vielleicht ist es auch gut so. Glaub daran, dass der Herr durch deine Eltern für dich was Gutes hat, ein Segen bringen will. Was für ein Segen? Naja, vor allem natürlich, wenn die Kinder klein sind, ist ein großer Schutz dabei. Wir haben Grenzen aufgestellt und sagten, nein, du darfst nicht in der Straße spielen. Warum nicht? Da ist so viel Platz, da kann man wirklich wunderbar Fußball spielen. Ja, natürlich, aber da ist Gefahr. Und zwar richtig Lebensgefahr. Wir spielen nicht Fußball in der Straße. Das sind Grenzen, aber da ist ein Segen damit verbunden. Da ist Sicherheit damit verbunden. Und nein, lieber Junior mit 3 Jahren, darfst du nicht einfach, wenn wir einkaufen gehen, von Mama und Papa weglaufen und verschwinden. Nein, das darfst du nicht. Warum nicht? Naja, was, wenn wir dich nicht wiederfinden können? Das wäre nicht gut. Und es gibt Menschen, die Kinder Dinge antun könnten. Diese Regeln, diese Grenzen haben einen wichtigen Grund. Und liebe Kinder, ihr dürft ermutigt sein, dass selbst unser Herr Jesus sich seinen eigenen Eltern unterordnet hat. Wir haben diese wunderbare Stelle in Lukas Kapitel 2, wo seine Familie, Josef und Maria und Jesus gehen nach Jerusalem, da wird ein Fest gefeiert und die fahren dann oder gehen nach Hause und Josef und Maria haben sich gar keine Sorgen gemacht um Jesus. Er hat natürlich nie gesündigt. Sie haben gedacht, er ist dabei, ist immer dabei, ist zuverlässig. Dann haben sie ihn gesucht und haben ihn nicht gefunden, müssten zurück nach Jerusalem und sie finden Jesus im Tempel. Und er spricht mit den Lehrern. Und alle staunen über diesen jungen Mann, der so viel versteht und solche Fragen stellt. Und dann sagt Maria und Josef, warum hast du uns das angetan? Und er sagte, wüsstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein würde, um seinen Dienst zu tun? Und die sagen, ja, komm mit. Und dann steht im Vers 51, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Vers 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Obwohl Jesus nie gesündigt hat, der musste auch erzogen werden sozusagen, musste auch reif werden, musste auch groß werden. Und er ordnete sich seinen Eltern unter. Wenn der Herr Jesus das getan hat, kannst du das auch in seiner Kraft. Und es bringt einen Vorteil. Es ist ein Segen. Kinder tragen die Verantwortung vor Gott, wirklich ihre Eltern zu folgen. Okay, so liebe Kinder, nimmt das wahr. Jetzt, wenn du das Haus schon längst verlassen hast, ist es nicht mehr diese gleiche Situation. da werden wir heute nicht viel da eingehen. Aber solange du noch zu Hause bist und in dieser Erziehungsphase bist, nimm das wirklich ernst vor dem Herrn. Das ist ein großes Vorrecht und eine große Verantwortung vor Gott. Und das führt auch zu einer Harmonie in der Familie. Kinder haben diese. Aber liebe Eltern, welche Verantwortung haben wir? Heute gibt es, in unserer Gemeinde jetzt nicht, aber ich glaube in der Gesellschaft oft eine große Herausforderung, dass Kinder nicht mehr wissen, wer ist eigentlich meine Autorität? Mama und Papa waren vielleicht nie zusammen. Vielleicht sind sie geschieden. Vielleicht gibt es eine Patchwork-Familiensituation. Vielleicht ist es schon das zweite, dritte, was weiß ich, Freund von Mama. Ist dieser Vater, ist kein Vater. Wer ist das? Wer hat dann wirklich die Autorität? Und vielleicht ist die Mama auch nicht unbedingt anwesend. Kinder haben es oft sehr, sehr schwer heute, weil die Familiensituationen nicht so sind, wie der Herr das möchte. So Eltern, was sollen wir tun? Wie schon gesagt, Kapitel 5 in Epheserbrief sagt uns, wie die Ehen ausschauen sollen. Und da sollen wir als erstes ansetzen, liebe Eltern. Was ist das Schönste, was du für deine Kinder tun kannst, als Mama und Papa? Sind nicht die perfektesten Regeln aufzustellen. Die gibt's nicht. Das Schönste, was eine Mutter und einen Vater tun können, um ihre Kinder zu segnen, ist eine Ehe zur Ehre des Herrn zu führen. Eine sichere Familie zu schenken. Dass Junior und die kleine Tochter, dass die Mama und Papa anschauen und sie sehen, wie Liebe ausschaut. Aber auch wie Menschen, die vielleicht ab und zu in die Quere kommen, wie sie ihre Probleme lösen, weil sie einander lieben. Die nicht gleich aufgeben, weil irgendwas uns nicht mehr passt. Die wissen, was Liebe ist, dass es nicht einfach ein Gefühl ist, das heute da ist und morgen weg ist. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist etwas, wo ich sage, ich bin für dich da, weil ich das entschieden habe. Komm, was will. Wenn du krank wirst, bin ich für dich da. Wenn du nicht mehr reich bist, vielleicht haben wir geheiratet und wir waren wirklich wohlhabend, aber einmal ist alles weg. Und was, bin ich jetzt auch weg? Nein, wir sind wegen einander, wegen dieser Liebe, füreinander da. Das Beste, was wir Eltern tun können, ist eine Ehe zu führen. Aber wir haben auch andere, eine Ehe zu führen zur Ehre Gottes. Und wir haben viele andere Vorrechte und Möglichkeiten. Was sind die Verantwortung, die Eltern haben? Eltern sollen ihre Verantwortung vor Gott in der Familie ernst nehmen. Vers 4 sagt uns, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wer hier denkt, dass Gott den Kindern einfach hilflos den Eltern ausgeliefert hat, denkt falsch. Wenn du denkst, okay, diese Stelle sagt, Mama und Papa haben Allmacht über das Kind und das Kind muss einfach folgen, egal was Mama und Papa sagen, das ist falsch. Steht nicht hier. Es steht eben, diese Dinge sind die, man zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und hier sehen wir wieder, dass der Herr Jesus im Mittelpunkt unserer Erziehungsarbeit steht. Wir denken nicht daran, von unseren Kindern irgendwas zu erwarten, von denen zu erwarten, dass Jesus nicht ehrt, dass Jesus nicht entspricht, dass Jesus selbst nicht tun würde und verlangen würde. Wir denken zuerst daran als Eltern, wenn meine Kinder das aus meinem Mund hören, würden sie sagen, ja, so ist auch Jesus. So denkt auch Jesus. So liebevoll und gnädig ist auch Jesus. So schützend. So treu ist auch Jesus. Wir sehen in dieser Stelle natürlich die leitende Rolle des Vaters in der Familie. Wie wir vorher gesagt haben, wenn es keinen Vater gibt, sei nicht entmutigt. Das heißt nicht, dass jetzt ist alles vorbei und es gibt keine Hoffnung, sondern Gott nimmt dann die Rolle ein und wir als, wenn es eine alleinziehende Mutter gibt, lernt in der Gemeinde dann auch die Unterstützung zu bekommen, die da notwendig ist. Jesus ist für uns da. Deswegen ist die Gemeinde auch für Familien so wichtig. Extrem wichtig, dass es eine wirkliche Unterordnung gibt, wo wir den Herrn Jesus gemeinsam folgen. Aber die Rolle des Vaters ist wichtig. Es ist einfach da. Hier wird nicht gesagt, ihr Mütter. Warum nicht? Naja, wir haben gerade gelesen in Kapitel 5, dass der Ehemann diese Leitungsrolle, diese führende Rolle hat in der Familie. Ist nicht modern heute, ich weiß, das wird alles Mögliche als schlecht dargestellt. Patriarchalisch oder wie sagen Sie das? Na, das ist nicht, was wir hier haben, dass der Mann der Oberbefehlshaber ist in einem Armee und die Frau und die Kinder sagen, jawohl, was willst du? Und ich gehe hin. Das ist nicht Liebe. Und wenn du die Stelle liest in Kapitel 5, der Mann hat die Aufgabe, sich selbst für die Frau aufzuopfern. Dafür zu sorgen, dass die Frau alles hat. Nicht nur materiell, sondern auch emotional, auch geistlich. Er leitet in der Familie. Und wenn der Mann so ein guter geistlicher Leiter ist, dann tun die Kinder und die Frau sich nicht schwer, ihm zu folgen. Weil er denkt darüber nach, wie ist es in der Arbeit. Wenn du einen Chef hast, der ein Diktator und Despot ist, tust du dich leicht, ihm zu folgen? Vielleicht sagst du, okay, ich krieg das Geld, so ich mache halt, was er will. Aber hast du eine Freude darüber? Nein, das ist eine mühsame Sache. Und du willst ihm nicht mal begegnen. Aber der hat die Autorität in der Firma. Er hat das Sagen. Vielleicht ist es sogar seine Firma. Aber wenn der Chef ein gnädiger Mann ist, ein liebevoller Mann ist, da tust du dich nicht schwer zu folgen. Selbst wenn er manche Entscheidungen trifft, die du nicht gerade verstehst. Du weißt, was für ein Mensch der ist. Lieber Väter, wir haben die leitende Rolle. Das heißt nicht, dass nur die Väter erziehen, sondern dass die Mütter auch in Verbindung mit den Vätern erziehen. Dass die Väter dann auch dafür sorgen, dass die Erziehung in der biblische richtige Richtung führt. Nehmen wir diese Verantwortung wahr, liebe Männer. Das hat Gott uns gegeben. Wir dürfen das nicht an anderen delegieren. Es ist unsere Verantwortung. Aber wir reden jetzt nicht heute nur von den Vätern, weil, wie gesagt, Vater und Mutter, Mann und Frau sind eins vor dem Herrn. So hier, wo es steht, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, steht natürlich nicht. Aber ihr Mütter, ihr dürft das schon. Okay, das ist uns schon klar, oder? Also die Väter sollen dafür sorgen, sollen in der Familie so leiten, dass diese Art Atmosphäre vorhanden ist. Und wir, die Mütter, haben genau die gleiche Verantwortung. So was ist das, wenn wir als Eltern diese Verantwortung wahrnehmen? Ja, der Vater leitet, nimm das wahr, aber erstens das Verbot. Provoziere dein Kind nicht. Provoziere dein Kind nicht. Kolosser 3, Vers 21 ist ein Parallelstelle und da steht es auch ähnlich. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Aber danach kommt Folgendes, damit sie nicht unwillig werden. Unwillig. Du sagst, okay, was meinst du damit? Was meint Paulus damit? Das Wort in anderen Übersetzungen steht, mutlos oder Mut verlieren oder mutlos werden. Heute würden wir wahrscheinlich einfach sagen, damit du sie nicht entmutigst. Damit sie nicht mutlos werden. Glauben Sie, können nichts. Das ist das Schlimmste, wenn Eltern ihre Kinder so kaputt machen, dass das Kind glaubt, es ist für nichts nütz. Das dürfen wir nicht. Jedes Kind ist ein Schatz. Jedes Kind. Egal, ob das Kind gesund ist, nicht gesund, ob das Kind behindert ist oder nicht behindert. Jedes Kind ist ein Geschenk Gottes. Und es ist ein Geschenk, ein Kind, das Gott liebt. Wir Eltern wollen nicht, dass wir unsere Kinder kaputt machen, indem wir sie provozieren. Kinder sollen das Haus verlassen, ohne verbittert zu sein, ohne in ihrem Herzen eine Abneigung gegenüber ihren Eltern zu haben, weil die Eltern sie nicht provoziert haben. Das Kind verlässt das Haus mit einer respektvollen, eine Schätzung, eine Wertschätzung für seine oder ihre Eltern. Ich möchte noch einmal ganz kurz dieses Thema der Ehe ansprechen. Wisst ihr, was eine der stärksten Dinge ist oder schlimmsten Dinge, das Kinder erleben, wo sie provoziert werden und nicht wissen, wie es weitergeht? Wir haben schon ein paar Mal kurz erwähnt. Aber das ist Scheidung. Das ist, wo die Kinder dann, besonders wenn sie jung sind, haben auf einmal ein Chaos. Mama und Papa leben nicht mehr zusammen, wollen nicht mehr mit zusammen leben. Sie haben sich scheiden lassen, weil irgendeiner der zwei sagt, ich bin nicht mehr glücklich in dieser Beziehung, ich gehe weg. Oder ich habe keine Liebe mehr. Die Liebe ist nicht mehr vorhanden und ich gehe weg. Das Kind natürlich als erstes denkt, was habe ich Falsches getan, dass Mama oder Papa nicht mehr mit mir leben will. Das ist bewiesen. Das sagen nichtgläubige Psychiater, Psychologen. Willst du dein Kind erziehen? Und deswegen auch, ich verstehe das bis heute nicht, warum es gewisse christliche Ehepartner, Ehen gibt, die behaupten, dass die Scheidung etwas wäre, das okay ist. Wenn es Gewalt gibt im Spiel, dann ja eine Trennung und versuche aber die Sache da in Ordnung zu bringen. Aber verliere nicht die Hoffnung, dass Gott da was tun kann. Aber wenn du Christ bist, sag nicht, okay, das ist mir zu viel, ich werde mich einfach scheiden lassen. Vor allem, wenn es kleine Kinder gibt. Willst du dein Kind wirklich provozieren? Dann fang an, über Scheidung zu sprechen. Grace und ich haben bei unserer Hochzeit miteinander einen Pakt sozusagen abgeschlossen, ein Versprechen abgeschlossen. Scheidung ist nie ein Thema. Es wird nicht verwendet. Es wird nicht ein einziges Mal erwähnt als Druckmittel. Wenn du das nicht machst, wie ich das will, dann lasse ich mich von dir scheiden. Was? Was ist das? Bist du ein Christ? Bist du ein Jünger Jesu? Wem folgst du nach? Lieber Christ, liebe Christin, Scheidung ist nicht im was der Herr will, was der Herr Jesus zusammengebracht hat, soll kein Mensch voneinander trennen. Wenn es auf dich jetzt forciert wird, wenn dein Partner das nicht, davon nicht abraten lässt, nicht in Ordnung bringen lässt, kannst du das nicht natürlich erzwingen. Du bist frei vor dem Herrn, aber bist nicht einer, der das selbst initiiert und sagt, ich mach das, weil ich ist mir zu viel. Ich will nicht mehr. Nein, wir vertrauen dem Herrn. Und denk an das Kind. Kann das Kind sich von seinen Eltern scheiden lassen? Weißt du was? Mama, ich hab's satt. Ich hab dich nicht mehr lieb. Ich lass mich scheiden von dir. Kann das Kind das tun? Nein? Überhaupt nicht. Es geht nicht. Und die Kinder haben Treue nicht zu ihren Eltern versprochen, als sie geboren wurden. Also ich war da, als alle 5 meiner Kinder geboren wurden. Und das Erste, was sie getan haben, war nicht, Mama, Papa, ich bleib euch treu bis zum Tod. Das Erste, was sie getan haben, war, okay, die haben geschrien. Wir sollen unsere Kinder pflegen und helfen. Aber die in der Ehe, wir haben uns entschieden füreinander und wir haben einander die Treue versprochen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Übrigens, einer meiner Jungs, einmal, als er viel, viel jünger war, hatte eine richtige Phase, wo er sehr, sehr zornig über viele, viele Dinge war. Und er hat dann auch, wie Jungs oft sind, seine Mutter nicht richtig respektvoll behandelt. Jungs haben irgendwas in, sie wollen die Frauen irgendwie manipulieren. Du merkst das, wenn sie ganz klein sind. Und ich musste meinen Sohn sagen, lieber Sohn, ich hab dich lieb, ich lieb dich bis ich sterbe, aber ich hab dir nie die Treue versprochen. Das habe ich aber deiner Mutter schon. Und wenn du deine Mutter misshandelst, dann werde ich deine Mutter, muss ich deine Mutter schützen. Versuch nicht, irgendwie einen Keil zwischen mir und deiner Mutter hineinzubringen. Das wird nicht funktionieren. Das wird nach hinten losgehen. Weil dir habe ich die Treue nicht versprochen, bis ich sterbe. Deine Mutter schon und vor Gott. Und mein Sohn, der war ganz klein, der schaut mich an. Okay. Natürlich, es war notwendig, aber das war etwas, das er auch verstanden hat. Und liebe Geschwister, das ist, was die Kinder auch wollen. Sie wollen das. Sie wollen sehen, dass Mama und Papa wirklich zueinander stehen. Ein paar praktische Warnungen, bevor wir fast fertig sind heute. Wie provozieren wir? Kontrollwahn. Helikopter Mama, Helikopter Papa. Das Kind kann sich nicht bewegen, weil Mama und Papa glauben, es könnte sich vielleicht irgendwo ein bisschen verletzen oder keine Ahnung. Weißt du, wie frustrierend das ist? Das hast du vielleicht auch in der Arbeit erlebt. Der Chef ist der mega Überkontrollfreak und du fragst dich, was soll ich machen genau? Soll ich schreiben? Soll ich was anderes machen? Ich weiß nicht, was will der eigentlich? Okay, das provoziert, das funktioniert nicht. Man muss eine gewisse gesunde Freiraum lassen. Ja, wir setzen Grenzen, aber nicht Überkontrollen, ein Kontrollfreak. Bevorzugung, gibt es mehrere Kinder in der Familie? Sobald es ein Lieblingskind gibt, gibt es da eine Provokation für alle anderen. Das siehst du in der Schrift immer wieder. Wir haben unsere Kinder auch ständig gesagt, wir haben euch alle gleich lieb. Ihr habt unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Stärken, aber wir haben euch alle gleich lieb. Und ich finde, das ist natürlich auch das Schönste, das wir als Eltern wissen können, weil wir sehen, dass Gott unsere Kinder so gemacht hat, wie sie sind. Und übrigens, manche Kinder sind mehr wie wir als Eltern als andere Kinder. Manche Kinder, denkst du, wo sind die hergekommen? Sind weder so wie Mama oder noch wie Papa, aber das ist mein Kind, ich war da. Und andere Kinder sagen, Mann, das ist so wirklich, der Apfel fällt nicht weit weg vom Baum, das ist so wie ich. Ist das schlecht? Nein, das ist ganz normal. Ganz normal. Gott ist das, das so macht. Unrealistische Erwartungen. Kind, du darfst nie mal einen Zweier kriegen. Und du musst immer der Beste sein. Das Kind lebt mit diesem Druck. Ja, gib dein Bestes. Aber gib nicht unrealistische Erwartungen. Das wird provozieren. Andauernde Kritik und fehlende Ermutigung. Also es ist wirklich eine Entmutigung und Kritik ständig. Das machst du falsch und das machst du falsch und das machst du falsch. Liebe Eltern, natürlich, wenn wir auch mit jungen Kindern und auch mit einem Teenageralter, wenn wir alles korrigieren würden, dass wir sehen, dass vielleicht nicht das Beste wäre, dann würden wir nur ständig Kritik üben. Such dir die wichtigsten Dinge aus und fokussiere darauf und dann lob und ermutige die Sachen in den Sachen, wo was Gutes gemacht wird. Das muss vorhanden sein, dass das Kind auch weiß, das hast du richtig gut gemacht. Ich schätze deine gute Arbeit. Nicht nur Kritik. Wie ein Cello-Lehrerin von unser Cello-Spieler in der Familie einmal sagte, als ich mit dieser Cello-Lehrerin gesprochen habe und gefragt habe, wie sehen Sie Ihre Verantwortung, was die Motivation zum Musiklernen angeht? Und sie schaute mich an. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist einfach, das zu korrigieren, was falsch ist. Und wenn das Kind nicht von alleine motiviert ist, das Kind hat ein Problem. Es ist nicht gut genug für mich. Damit wussten wir brauchen eine neue Lehrerin. Also das war ganz klar, okay. Weil es war ein Terror für unseren Sohn. Also der wusste alles falsch und niemals, okay, das war gut. Nein, mach weiter. Dann haben wir eine Lehrerin gefunden, die verstanden hat. Eine Lehrerin darf und muss auch loben und ermutigen. Und weiterbringen. So ist es notwendig. So nicht nur Kritik und Entmutigung, bitte. Entmutigung überhaupt nicht, wie wir gesehen haben in Kolosser 3, damit sie nicht unwillig oder entmutigt werden, sondern stärke dein Kind. Nicht ungeduldig. Mach das sofort. Du musst sofort alles ändern, das in deinem Leben nicht in Ordnung ist, mein zweijähriges Kind. Du bist nur 2 Jahre alt, ja, aber du bist nicht reif. Ja, das ist Erziehung, das dauert, oder? Da brauchst du Jahre dafür. So. Und interessanterweise, das Kind wird, ich glaube, so höchstwahrscheinlich, du wirst das Kind korrigieren und das Kind wird das Gleiche noch einmal machen. Es wird das nicht, erstens vielleicht nicht ganz merken, was du gesagt hast und in der Situation genau das Gleiche noch einmal tun, oder es wird vielleicht sogar absichtlich eins zu eins genau das tun, was du gesagt hast. Bitte mach das nicht. Bist du überrascht als Mama und Papa? Sei jetzt mal ehrlich, hast du das nicht gemacht? Warst du nicht so als Kind? Ich schon. Das ist, warum es heißt Erziehung. Es heißt jedes Mal. Und überleg dir, wie oft sagt Gott dir was? Hey, weißt du, das ist nicht das Beste für dich. Sei nicht so zornig. Leg das ab. Lebe in der Freude. Und du sagst, okay. Und dann in zwei Tage später, was ist das? Er hat mich da schon überführt. Aber trotzdem, das ist Erziehung. Das ist Heiligung. Das ist, was Gott in unserem Leben tut. So, wir sollen geduldig sein mit unseren Kindern. Das ist extrem wichtig und normal. Sei nie überrascht, dass ein Sünder sich wie ein Sünder verhält. Okay? Sei nicht überrascht, dass ein Sünder sich wie ein Sünder verhält. Aber suche und finde, wo die Lösung ist für dieses Problem. Und das ist Jesus im Herrn. Vernachlässigung. Ich glaube, da muss man nicht viel sagen. Aber was ist einer der größten Probleme heute, sind, dass die Kinder keine Zeit mit ihren Eltern haben. Dass der Vater immer abwesend ist. Dass es andere Prioritäten gibt. Ich habe das sogar auch erlebt aus der Geschichte der Gemeinde, dass es sogar Pastoren oder Prediger gibt, die so sehr engagiert waren, um Jesus zu dienen, dass sie keine Zeit hatten für ihre Kinder. Immer eine offene Tür für alle anderen Menschen. Aber wenn das Kind mit Mama oder mit Papa reden will, zu beschäftigt, ich diene dem Herrn. Ich diene dem Herrn. Okay, pass auf. Pass auf. Das ist Vernachlässigung, genau wie alles andere. Und deine Kinder, meine Kinder, die brauchen ihre Eltern. Und das, was auch wirklich stimmt, ist, je älter das Kind wird. Natürlich, die Situation ändert sich. Es dreht sich jetzt nicht mehr darum, bitte mach das nicht, das ist gefährlich. Sondern jetzt geht es um Denken. Und das Kind, das in seinem Teenageralter ist, hat viele Fragen. Und diese Fragen wird das Kind natürlich irgendwo eine Antwort finden. Und wo soll er frei sein, um darüber zu reden? Wo soll das Kind, wo soll das Mädchen frei reden können und sagen, weißt du, das habe ich jetzt erlebt oder das denke ich jetzt oder ich weiß nicht, wie ich darüber denken soll. Und wir Eltern müssen Zeit für unsere Kinder reservieren, einen Termin machen. Dass wir Zeit verbringen, um mit unseren Kindern reden zu können. Damit wir sie wirklich helfen können. Es wird nicht von alleine passieren. So nicht vernachlässigen. Sehr, sehr wichtig. Inkonsequenz oder Inkonsistenz, Widersprüchlichkeit. Das eine gilt für dich, aber das andere gilt für mich. Wo es mehr Widersprüche gibt. Das reizt auch zum Zorn. Ist nicht, was der Herr will. Und zum Schluss, natürlich, sollte man nicht sagen müssen, aber es ist leider, leider, wo Missbrauch, irgendeine Art von Missbrauch, ob es jetzt verbal Missbrauch ist, man schreit das Kind an und macht das Kind einfach fertig, oder richtig physisches Gewalt, psychisches Gewalt, Sexualgewalt, alle diese Dinge, natürlich, das entspricht überhaupt nicht Jesus. Es darf überhaupt nicht vorkommen. Punkt. Keine Ausnahme. Punkt. Und wie schrecklich ist es, dass heute so viele Kinder von ihren Eltern missbraucht werden. Die werden vor Gott eines Tages dafür Rechenschaft ablegen. Wenn du das erlebt hast, verstehe, das war nicht Gott, der das getan hat. Das waren sündige Menschen. Gott hat genau das verboten. Und Gott hat gesagt, die das tun, werden dafür Rechenschaft vor mir ablegen. Gott will das nicht und Gott wird das richten. Und liebe Geschwister, wenn wir christliche Eltern sind, darf das überhaupt nicht im Spiel kommen. So, Eltern sollen ihre Verantwortung wahrnehmen. Das war das Verbot. Und das Gebot ist eben, hat zwei Facetten. Zucht und Ermahnung. Zucht und Ermahnung. Wir erziehen unsere Kinder in dem Herrn. Jesus Christus hat eine tiefe Liebe für Kinder gehabt. Matthäus 19,14 sagte Herr Jesus selbst, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen. Denn solcher ist das Reich der Himmel. Ich habe jetzt nicht vor, heute sehr detailliert in diese zwei Dinge hineinzugehen. Aber Zucht ist eigentlich etwas ganz anders als nur bestrafen, als nur korrigieren. Es ist Erziehung. Zucht ist das Wort auf Griechisch Paideia, was heißt eigentlich wie ein Lehrmeister jemanden erziehen. Ja, es gibt Grenzen, ja, es gibt Konsequenzen, aber wenn du in der Schule bist und die Pädagogin deine Arbeit korrigiert, gibt's dann auch Minuspunkte, wo du was falsch gemacht hast. Weil die Lehrerin will, dass du lernst, was richtig ist. 2 + 2 = 5. Es tut mir leid. Da muss ich einen Punkt abnehmen. Und in der Kindererziehung auch. Ja, es gibt Grenzen. Und nein, Junior, du darfst deine Schwester nicht im Gesicht hauen. Nein, das geht nicht. Das ist gewalttätig. Und wir lösen unsere Probleme so nicht. Es gibt Grenzen. Und wir lernen und haben auch Konsequenzen. Wie wir das machen, ist wichtig. Der Ton macht die Musik. Schreist das Kind nicht an. Du bist selbst unter Kontrolle. Ja, du züchtigst deine Kinder, du korrigierst deine Kinder, aber du machst das in einer Art und Weise, wo das Kind auch weiß, Mama und Papa haben mich lieb. Punkt. Und deswegen lassen sie nicht zu, dass ich meine Schwester haue und kaputt mache. Nicht nur meine Schwester lieben sie, sondern mich auch. Sprüche 19,18 sagt, züchtige deinen Sohn, solange noch Hoffnung vorhanden ist, und lass dir nicht in den Sinn kommen, ihn dem Tod preiszugeben. Wenn wir Eltern unsere Kinder nicht erziehen, wer soll das machen? Das ist unsere Verantwortung. Und es führt zum Tod, wenn das Kind nicht lernt, wo die Grenzen sind, die gottgegebenen Grenzen. Kinder fühlen sich auch viel wohler, wenn sie klare, vernünftige, gute Grenzen haben, die konsequent auch eingehalten werden. Dann weiß das Kind, wie es funktioniert. Genau wie du das auch in der Arbeit eigentlich möchtest. Klar definierte Aufgaben, klar definierte Grenzen. Was ist meine Verantwortung? Was soll ich machen? Wenn ich das tue, weiß ich, alles ist, wie es sein soll. Sprüche 15,32 sagt, wer die Unterweisung verwirft, verachtet seine Seele. Wer aber auf Zurechtweisung hört, erwirbt Verstand. Das ist unsere Aufgabe, diesen Verstand für unsere Kinder zu geben und die Kinder sollen und dürfen darauf hören. So, das ist Zucht. Das ist Zucht. Und bitte nicht denken, wenn die Pubertät kommt, geht's nicht mehr. Nein, wenn wir das vor der Pubertät mit den Kindern in Liebe angegangen sind, dann als die Pubertät entsteht, haben wir eine gute Verbindung mit unseren Kindern und das kann die schönste Zeit der Erziehung sein. Zweitens, es ist, Ermahnung auch. Das Wort hier bedeutet auch, es ist ein bisschen anders als diese Paideia, dieses Zucht. Es hat hier eigentlich damit zu tun, dass wir sie warnen, dass wir sie auch dann lehren. Es hat mit Warnung und Konfrontation zu tun, aber es ist eigentlich, dass wir die Kinder beistehen. Dass wir die Kinder unterstützen und stärken. Es ist eigentlich etwas, das mit sehr viel Zuneigung verbunden ist. Nicht mit einer Autoritätsabneigung oder ich bin höher als du bist. Liebe Eltern, wenn wir unsere Verantwortung zu ermahnen nicht wahrnehmen und zu lehren nicht wahrnehmen, denk nicht, dass daraus jetzt eine eine Leere entsteht und niemand macht das mit deinen Kindern und unseren Kindern. Diese Welt unterweist, die Schulen unterweisen, die Freunde unterweisen, ermahnen. Es gibt keine neutralen Orte auf dieser Welt. Es ist unsere Verantwortung, unsere Kinder im Herrn zu erziehen. Und es ist auch absolut ein Vorrecht. Deine Kinder sollen wissen, zum Schluss, es gibt keine Tabuthemen. Ich kann mit Mama und Papa über alles reden. Und was Mama und Papa dann mir sagen werden ist, sie werden mir aus dem Wort sagen, was der Herr will. Aber ich muss keine Angst haben, dass wenn ich Mama und Papa sage, weißt du was, in der Schule habe ich dies und jenes erlebt heute oder das habe ich jetzt gemacht und ich schäme mich dafür, dass Mama und Papa sagen, was, mein Kind? Ja, dein Kind. Wo Mama und Papa sagen, weißt du, ich sitze im gleichen Boot, ich bin auch Sünder. Und reden wir darüber, was sagt Herr, wie erlebt man Reinigung? Wie kommt man voran? Wie besiegt man diese Sünden? Das Kind kann einfach offen und ehrlich mit Mama und Papa reden. Und wenn das der Fall ist, wenn diese Voraussetzungen vorhanden sind, dann merkt man, was ist unser Ziel? Es ist nicht Anpassung. Es ist nicht, mein Ziel ist, ein braves Kind zu haben, das gut verdient, ja, und einfach nett ist. Das ist nicht unser Ziel. Das Ziel ist, das Herz unseres Kindes zu erreichen. Ein Kind, das ein Jünger Jesu ist, ist das Ziel von christlichen Eltern. Christliche Familien leben in der Gnade, ehren einander und ehren Gott. Ich möchte euch allen ermutigen, ob ihr jetzt Eltern seid oder Eltern gewesen seid und jetzt schon die Großelternrolle eingenommen habt oder zukünftige Eltern seid. Vertraue, was im Wort steht. Folge dem Herrn. Und schau, wie er durch seine Gnade in der Familie wunderbar wirkt. Du wirst es nicht bereuen. Es führt zum Segen. Und Kinder, genauso. Folgt euren Eltern, die dich im Herrn erziehen. Und wenn es dem Herrn nicht entspricht, dann natürlich kann man das nicht tun. Aber das, was deine Eltern in den Herrn, was seine Gerechtigkeit entspricht, sagen, folge ihre Eltern. Lasst uns miteinander beten und dem Herrn bitten, dass er unsere Familien stärkt. Vater,